ZU on iTunes U. Mitnehmen zum Mitdenken.
Bürgeruniversität auf Achse mit Professor Dr. Martin Roth. Der Leiter des Victoria and Albert Museum in London spricht über grenzüberschreitende Kulturprojekte.
Ja, meine Damen und Herren, es ist in der Tat so, dass das, was Sie jetzt als Unterton hören, weder ein schottischer Akzent noch ein gälischer Akzent ist, sondern tatsächlich aus Gerlingen bei Stuttgart kommt. Und ich mir das auch nie richtig abgewöhnen konnte. Wäre ich jetzt in London, würde ich sagen, I'm Martin Roth, the Director of the V&A. Das sagt man jedes Mal, aber wenn man sich schon 10-mal vorgestellt hat. In der Tat bin ich das und jedes Mal, wenn ich das sage, bin ich überrascht, weil ich mich bis heute nicht so richtig daran gewöhnen kann, dass ich in dieser Position bin. Aber vielleicht ganz kurz auch nochmal zu dem, was Frau Jäger gesagt hat. Ich habe mich in der Tat immer etwas gewunden, wenn man über mich redet. Ich sehe mich selbst immer ein wenig anders, als ich dargestellt werde, aber das geht wahrscheinlich jedem so. Ich würde sagen, ich habe einfach wahnsinnig viel Glück gehabt mit meiner Berufswahl und mit meiner Lebensarbeitszeit. Ich bin seit ein paar Tagen 58 und merke auch tatsächlich, wie man sich überlegt, sozusagen mit Anstand sich langsam zurückzuziehen, wenn man die Chance hatte, so viel machen zu dürfen. Weshalb ich so viel machen durfte, hing nicht damit zusammen, dass ich große Visionen gehabt hätte, mit der Einschränkung, dass ich ein Museum immer für eine politische Institution gehalten habe. Das muss man dazu sagen. Also ich war immer der Meinung, dass Museum und Ausstellung ein Freiraum in unserer Gesellschaft ist, den man besetzen muss, mit dem man was machen muss. Ich neige übrigens dazu, sehr schnell zu reden, habe einen abklingenden Schnupfen und rede meistens in den letzten anderthalb Jahren Englisch. Wenn ich zu schnell reden sollte oder zu undeutlich, dann stoppen Sie mich bitte einfach, ganz brutal. Nein, die Museen und Ausstellungen sind Freiräume, mit denen man arbeiten muss und arbeiten kann. Das war das, was mich tatsächlich immer bewegt hat. Aber ich habe auch lange sozusagen nicht den Weg gefunden zwischen eher akademischer Arbeitswelt und Museum. Und im Prinzip bin ich, wenn man es ganz brutal sagt, ein Wendegewindler. Frau Jäger sagte, dass ich mit Mitte 30 Museumsdirektor in Dresden war. Das stimmt tatsächlich. Mich hatte ein fürchterlich skurriles Museum, das Deutsche Hygienemuseum, seit 1980 immer interessiert. Ich habe über Museumsgeschichte promoviert, ging 1980 über den Flohmarkt in Berlin, sah einen wunderschönen Katalog von Franz von Stuck mit dem schrecklichen Titel Deutsches Hygienemuseum. Habe den gekauft, habe mich ins Café Einstein gesetzt und habe nie mehr aufgehört zu lesen. Irgendwie lese ich immer noch heute darin, weil ich so hochinteressant fand, diese Geschichte plus den fürchterlichen Namen Deutsches Hygienemuseum. Sie glauben gar nicht, wie viele Freunde Sie sich machen, wenn Sie Direktor des Deutschen Hygienemuseums sind. Ich erinnere mich an viele Überseeflüge, wenn man dann mit seinen Sitznachbarn in Economy ins Gespräch kommt. Sie fragen, was machen Sie? Und Sie sagen, Sie sind der Direktor des Deutschen Hygienemuseums. Das gibt Gesprächsstoff für die ganze Economy. Also das heißt, sozusagen, ich habe mich mit einem Haus auseinandergesetzt, das ich seit langem kannte, seit 1980, aber nie gesehen hatte, weil ich eben nicht in die DDR einreisen konnte oder es mehrmals versucht habe, aber nie ins Hygienemuseum geschafft habe. Insofern, als das 1990 oder 1989 möglich wurde, war ich da, damals Mitarbeiter des Deutschen Historischen Museums, nicht mit dem Vorsatz, dort lange zu bleiben, und dann wurde doch beinahe 20 Jahre daraus. Mit der Weltausstellung ist es so ähnlich. Ich habe mich immer für Weltausstellungsgeschichte interessiert, nicht zuletzt wegen des Deutschen Hygienemuseums, das sozusagen ein Offspring, ein Nachkomme von Weltausstellungen war, und kritisierte die Weltausstellung in Hannover so lange, bis Frau Breul, die Älteren unter Ihnen werden sich noch sehr an Frau Breul erinnern, bis Frau Breul mich eines Tages anrief und sagte, Herr Roth, wie wäre es, wenn wir mal miteinander reden würden? Ich habe noch selten vor einem Gespräch so Angst gehabt wie vor diesem mit Frau Breul. Mittlerweile sind wir sehr eng miteinander befreundet. Und dann wieder Dresden unter diesen Bedingungen wieder zurück. Und jetzt, und es ist dann schon erstaunlich, wie sich manches doch zusammenfügt, jetzt in South Kensington, das erzähle ich Ihnen gleich, das ist sozusagen auch mein Versuch einer Überleitung, gehe ich quasi zurück oder kam ich zurück an den Ursprung der Weltausstellung. Das wollte ich Ihnen eigentlich auch anfangs oder eingangs erzählen. Vision, weil ich vorher schon gefragt wurde, sozusagen, was bewegt mich, da müssen Sie mich, glaube ich, danach fragen. Also ich kann weder sagen, dass ich nach all den Arbeitsjahren noch besonders gut in Theorie bin. Ich kenne mich relativ gut mit Management aus. Ich bin immer neidisch gewesen auf meine Mitarbeiter in der Generaldirektion in Dresden sozusagen die Kolleginnen und Kollegen von Frau Jäger, die alle viel besser ausgebildet waren in den Bereichen als ich. Ich habe keine Rechtsausbildung, ich habe keine Wirtschaftsausbildung, ich habe all diese Themen nicht, die man heute braucht, um ein großes Haus zu leiten. Das war alles Learning by Doing. Also insofern ist das schon auch immer ein Glücksfall gewesen, oder vielleicht war ich auch öfter bereit, Risiko zu übernehmen, wie eben damals auch nach Dresden zu gehen in Zeiten, in denen man in Dresden noch nicht mal eine Wohnung bekommen hat. Vision, ja, ich habe es so oft gesagt in meinem Leben, aber da halte ich es mit Helmut Schmidt, wer Vision hat, sollte zum Arzt gehen. Ich bin schon eher der Meinung, dass man sozusagen das machen kann mit diesen Institutionen, die einem zur Verfügung stellt, gesellschaftlich machen kann, was einem sozusagen als Chance gegeben ist. Und da war sowohl das Hygienemuseum als auch die Weltausstellung, als auch der Wiederaufbau, will ich jetzt nicht korrigieren, Johanna, aber wir haben im Prinzip 10 Museen gebaut während der Zeit oder wieder aufgebaut. Das war natürlich schon eine wahnsinnige Chance, um wieder was zu verändern, zu erreichen und Dresden auch wieder eine Seele einzuhauchen. Zu dem Internationalen, da kommen wir aber sicher nachher nochmal drauf. Ein Grund, ich hatte mir drei Dinge für Dresden vorgenommen, oder vielleicht sehe ich das bloß im Nachhinein so, dass ich mir das vorgenommen hatte, nämlich Forschung einzuführen in den Museumsbereich, weil Museen, die nicht mehr erforschen, sind einfach so tot, töter geht's nicht, langfristig. Das ist dann, was übrig bleibt, das Window-Shopping. Das ist nur noch Ausstellungen machen. Museen müssen kunstwissenschaftlich oder kulturwissenschaftlich oder naturwissenschaftlich arbeiten, sonst sind sie Schaufenster. Das Zweite war, möglichst viel wieder aufbauen, weil es sozusagen ab 2003, 2004 das gab, was man so schön ein Window of Opportunity nennt, nämlich es gab einfach ein wenig Gelder und es gab nach der Flut die klare Hilfe von Gerhard Richter, Baselitz und vielen anderen mehr, die uns zumindest so viel Geld gegeben haben, Seed Money, damit wir noch mehr Gelder akquirieren konnten. Und somit haben wir aus 3,5 Millionen von Gerhard Richter und anderen zum Schluss 57 Millionen gemacht für das Albertinum, um nur ein Beispiel zu nennen. Wobei mir der Finanzminister immer vorgeworfen hat, ich würde das Geld immer hinhalten und dann wieder verstecken. So falsch war das gar nicht, aber ohne diese 3 Millionen hätten wir nie das Geld akquirieren können. Das war das Zweite. Und das Dritte, ja, ich bin der Meinung, dass wir und das sage ich gerne nachher auch nochmal, in einer sehr glücklichen Zeit leben, vor allen Dingen im Vergleich zu unseren Eltern- oder Großelterngenerationen. Nämlich, ich meine, was wir miterlebt haben, ist der Fall der Mauer, das Ende des Kalten Krieges, die Öffnung Chinas, Nordkorea, warten wir es mal ab. Das ist unglaublich, das ist eine unglaubliche Chance, das ist eine unglaubliche Generationsaufgabe, wenn wir sehen, wie unsere Eltern und Großeltern gelebt haben im Vergleich dazu. Und ich finde, das sollten wir, vor allen Dingen wir Deutschen, schon extrem ernst nehmen. Klingt schon wieder sehr deutsch, aber zumindest als Generationsaufgabe sehen. Und Kultur spielt darin eine ganz große Rolle. Dieses Verbinden über noch bestehende Grenzen hinweg, aber auf eine ganz andere Art und Weise. Dazu ist Kultur geeignet. Dazu gebe ich nachher gerne auch noch Rede und Antwort, weil dazu kann man viel sagen. Das lief von diesen drei Themen, die ich mir vorgenommen hatte für Dresden, am allerleichtesten. Sozusagen Dresden nach Versailles, nach Peking, nach San Francisco, nach New York zu bringen, war wirklich leicht. Also ich kam in so manches Museum, wo ich den Eindruck hatte, da stand einer und sagte, wir warten auf Sie seit 40 Jahren. Also stimmt nicht, aber so ähnlich. Und das ist natürlich schon auch das Bild, das mein Arbeiten geprägt hat. So, wenn Sie mir 10 Minuten geben, würde ich gerne mit Ihnen was machen, was ich noch nie vorher gemacht habe. Und ich mache es auch nur, wenn Sie nicht darüber reden. Nämlich, ich habe vor ein paar Tagen eine Präsentation gehabt vor unserem Aufsichtsrat, den man im Vergleich zu deutschen Museen sehr ernst nehmen muss. Dieser Aufsichtsrat hat ein Programm bestätigt, mein Programm bestätigt, für die nächsten paar Jahre. Sozusagen das, was nach den ersten 1,5 Jahren passiert ist, umgesetzt in ein Programm für die nächsten Jahre. Das würde ich Ihnen gern vorführen. Ich sage Ihnen gleich, das ist nicht besonders sexy. Das ist, wie man eine Aufsichtsratpräsentation halt macht, und die Zahlen habe ich rausgenommen, bitte um Verständnis dafür. Aber das wäre natürlich schon, war sozusagen mein Angebot an Sie, Ihnen mal zu zeigen, wie ich mit so einem Haus umgehen werde. Nochmal, das ist nicht so aufregend, wie sich das jetzt gerade anhört, aber ich stehe nachher gern auch für alle Fragen zur Verfügung. Ich habe mich sehr gefreut, als sie zur Tür reinkam, weil wir wissen, das Victoria-Albert-Museum hält sich zu Recht für das Museum, für das Mothership, wie wir sagen würden, für Design und Kunst und vor allen Dingen für die überlagernden Bereiche, aber auch Design. Deshalb habe ich mich gefreut, dass die Stühle hier stehen. Kennen Sie die Stühle oder die Sessel? Nicht? Von wem sind die denn? Die sind von Ron Arad, der in unserer Nachbarschaft arbeitet, nämlich im Royal College of Art. Und raten Sie mal, wie die Stühle heißen. Victoria and Albert Chairs. Leider hat es mit der Überraschung nicht geklappt, weil außer mir hat es keiner gewusst. Geniale Idee. Außerhalb Londons, auf einem freien Feld, aber wirklich auf einem freien Feld, am Hyde Park, wird zum ersten Mal eine Weltausstellung gebaut. Erfinder ist ein Deutscher, Prinz Albert. Ich kannte ihn, ehrlich, aber ich habe viel zu wenig über diesen Mann gewusst. Wer promovieren möchte über Prinz Albert, ernsthaft, ich unterstütze das voll. Es ist ein super, super gutes Thema. Ich meine, ich muss jetzt schon bremsen am Anfang. Ein Mann, der hier Schlegel gehört hat, Humboldt, der mit brandneuen Ideen, Mitte 19. Jahrhundert, nach London kommt, in diese Stadt, die gerade die Welt erobert, die sich wirklich, also für die Welthauptstadt hält oder auch ist, der nicht schlecht aussieht, zumindest für damalige Verhältnisse, naja, ist nicht so schlecht, der eine ganz junge Königin heiratet, von der wir ein ganz falsches Bild haben. Wir sehen immer die schwarze, trauernde Witwe vor uns, die war nur deshalb so voller Trauer, weil die beiden sich extrem geliebt haben, ein fröhliches Leben hatten, ziemlich gern getanzt haben, zumindest sie, 11 Kinder hatten, da muss man ganz fröhlich sein, um 11 Kinder zu kriegen, und vor allen Dingen dann mit 42 zu sterben. In dieser Zeit hat er auch, vielleicht weil er politisch nicht so wirkungsvoll sein konnte, wie er eigentlich wollte, so manches durchgesetzt. Unter anderem eben diese erste Weltausstellung. Und diese erste Weltausstellung fand im Hyde Park statt. Sie kennen wahrscheinlich das Gelände oberhalb von South Kensington. War ein absoluter Erfolg. Crystal Palace, ein Glaspalast, den ich Ihnen nachher noch zeige, den es noch nie gegeben hat. Er wollte die anderen wollten ein Backsteingebäude. Er bestand auf dieses Glasgebäude, ist jetzt wirklich kurz gefasst. Keiner konnte sowas bauen. Er beauftragte Paxton, einen Architekten oder einen Ingenieur, der Gewächshäuser gebaut hat, und sagte, ich will sowas aber richtig groß. Weshalb erzähle ich es? Weil richtiges Risiko bedeutet, was zu machen, was es vorher einfach noch nie gegeben hat. Und tatsächlich, Paxton baute diesen großen Glaskasten und man organisierte sehr viel Militär, das wochenlang da durchraste, bloß um zu sehen, ob die Statik stimmt. Und es stimmte. Und die ganze Weltausstellung war ein Riesenerfolg. Die Engländer, die ich sehr schätze, ich wundere mich eigentlich, dass sie mich nicht schon längst unterbrochen haben und mich gefragt haben, was ich von dem Austritt Englands aus der EU halte, weil es war egal, wo ich halt hinkam, jeder hat mich gefragt. Auf jeden Fall, diese Ausstellung war ein so unglaublicher Erfolg und die Welt zu dieser Zeit war wirklich zu Gast in London. Was Prinz Albert gemacht hat, war genial. Er hat daraus eine Legacy abgeleitet, die so gut war, dass der Grund, weshalb ich heute Abend bei Ihnen bin, eigentlich seine Idee war. Was er gemacht hat, ist nicht wie der Eiffelturm, ich entwickle plötzlich antifranzösische Tendenzen, nicht so eine eiserne Konstruktion oder sowas wie das Atomium in Brüssel, sondern das ist bis heute ein Think Tank. Nämlich, wenn Sie mal nach London kommen, Sie dürfen mir auch jederzeit besuchen, freue mich. Gehen Sie direkt runter von South Kensington, die Exhibition Road, dann sehen Sie links und rechts diese Zusammenstellung der Think Tanks. Das ist the Royal College of Art, the Imperial College, 28.000 Studenten mit gigantischer Forschung. Das ist die Royal Albert Hall, das ist das Royal Albert Music Institute, nee, das heißt anders. The Royal Collection of Music. Stimmt auch nicht. Das sind die Museen, das ist das Science Museum, das ist das Naturkundemuseum, Natural History Museum und das sind wir. Und ursprünglich noch das Indian Museum, das dann aufgeteilt wurde 1872, die Hälfte kam das British Museum, die Hälfte bekamen wir. 65.000 Objekte. Ich vermute bis heute, dass das größte indische Museum überhaupt ist, das die Sammlung von 65.000 Objekten allein bei uns. So, weshalb erzähle ich das? Weil ich ein Leben lang davon fasziniert war, jetzt kommen wir doch wieder zu diesen Visionen, dass es eine Zusammenstellung geben kann von unterschiedlichen Institutionen, die engstens kooperieren und gegenseitig sozusagen die Möglichkeiten und die Chancen und die Tools nutzen. Dieses über die Straße hinweg arbeiten, salopp gesagt, von Forschung oder Design übrigens diese Schule, an der Ron Arad arbeitet, ist 1832 in Somerset House gegründet worden. Der Grund, weshalb dieses Ding hier von Jonathan Ive gebaut wurde, der übrigens, wenn ich mit ihm rede, sagt, ach Gott, Victoria and Albert Museum, ich war da schon als Kind. Ohne diese Schule, ohne 130, 150, was noch länger, Jahre Designpraxis, würden solche Dinge heute nicht entstehen. Das ist nicht nur die geniale Idee von einem hervorragenden Designer, sondern das geht auf eine Tradition von Bildung zurück. So, und das alles ist inkorporiert in diesen Häusern und zusammen bildet es diesen Campus. Machen wir schnell weiter. Henry Cowell hatte diese Idee zu diesem Museum und zwar beeinflusst und unterstützt von Prinz Albert. Oder es war wahrscheinlich andersrum. Also Prinz Albert hat ihn inspiriert und er hat es dann konzipiert. Und zwar als Museum, wie man zu der Zeit sagte, für everyone. Das ist das, was mich bis heute auch leitet. Es ist nur die Frage, who is everyone today? Die Gesellschaft hat sich verändert. Wen holen wir heute ins Museum und wie holen wir heute jemanden ins Museum? Aber dieser Gedanke ist nach wie vor genial. Ich meine, es war übrigens ernst, wenn man mal zu mir kommen möchte oder am besten alle zusammen. Sie können das wirklich im Museum nachvollziehen. Es gibt ein Auditorium im Museum, da sind oben wie Fenster, die dann später zugebaut worden sind. Diese Fenster waren früher offen, dahinter waren Studios, Werkstätten für Künstler, Handwerker, die konnten unten im Vortrag zuhören und oben arbeiten. Das ist genial. Das ist multidisciplinary. So, das war die eine Seite. Und dann kam Charles Robinson. Henry Cowell war ein genialer Sammler. Also wirklich aus Europa Sammlungen zusammengetragen. Wir haben die schönste Renaissance-Sammlung außerhalb von Italien. Und dann kam Charles Robinson. Und Charles Robinson war mehr ein Traditionalist und sagte, ein Museum muss klassisch sein, sonst funktioniert es nicht. Und diese zwei unterschiedlichen DNA-Stränge sitzen bis heute im Museum. Und die machen mir bis heute das Leben schwer. Ganz ehrlich. Sozusagen, wenn hier progressive Ideen in die eine Richtung rasen, kommt die andere Seite, holt sie wieder zurück und sagt, ah, medieval. Und dann kommt die andere Richtung und dann kommen wieder mal die anderen Leute und sagen, nee, so geht's nicht. Also das heißt, das ist einerseits ein Hemmschuh und auf der anderen Seite ist das eine geniale Herausforderung, weil man somit sozusagen alles, was wir machen, also ich fasse es wirklich banal einfach zusammen, alles, was wir machen, ist gegenwärtig. Alles, was wir machen, ist contemporary. Selbst wenn wir über Architektur des 16. Jahrhunderts reden, ist es contemporary, weil der Ansatz ein gegenwärtiger ist. Und das gibt dem Museum diese Stärke. Wenn ich so weitermache, rede ich noch um 11. Das war die, sozusagen die Grundvision, schon wieder Vision. Das war die Grundvision für das V&A. Demokratisch zu sein, offen, zugänglich für jeden. Die Vergangenheit zu ehren und damit die Zukunft zu gestalten. Was sehr interessant ist, und ich glaube, da rede ich vielleicht auch gern mit den Zeppelin-Leuten, ist das Proudly Utilitarian, was wir, glaube ich, mittlerweile nicht mehr in unserem quasi akademisch-intellektuellen Programm haben, sondern was eher so als Unternehmungsgründung gilt, oder Start-up-Companies, ist diese Verbindung zwischen Lehre und Entrepreneurship. Zwischen dem, was man akademisch lernt und dem, was man umsetzen kann in Berufsfeldern. Und da war das Museum von Anfang an wunderbar, indem es nämlich wirklich versucht hat, beides zusammenzubringen im Bereich des Designs, des Ingenieurwesens. Das Museum hatte eine absolute soziale Dimension, was für 1862 vollkommen ungewöhnlich ist. Was ich versuchen werde, das klingt für Sie alles ganz harmlos, aber es ist wirklich nicht eine Revolution, aber schon eine evolutionstechnische Angelegenheit. Ich komme mir so ein bisschen vor wie der Kapitän auf einem Ozeandampfer, der versucht, die Richtung ganz leicht zu ändern. Und es braucht natürlich unendlich viel Navigation, bis sie das so ganz langsam verändert haben. Was ich verändern möchte, ist das, dass wir tatsächlich wieder Architektur, Urbanistik, Design und digitales Design ins Museum wieder hineinholen. Eigentlich war es nie richtig da. Das ist das Seltsame. Es ist dafür gegründet worden und dann war es schlagartig eine Art Museum für Kunsthandwerk. Was wir machen, wir gehen wirklich wieder zurück zu Engineering, zu Design, zum brutalen Technischen. Und was ich vor allen Dingen gern machen würde, das steht hier nicht so deutlich, ich möchte das Thema Engineering wieder mehr zurückbringen. Also nicht nur der schöne äußere Schein, sondern die harte Technik darunter. Also nicht nur das Make-up, sondern sie müssen sozusagen auch ein gutes Knochengerüst runter haben, damit das Make-up zur Geltung kommt. Mehr unternehmerisches Denken, mehr deutliches Präsentieren der Sammlung und vor allen Dingen eine offene Debatte führen für Zukunftsfragen, mehr uns in die internationalen Debatten einbringen. Das V&A hat eine unglaublich schöne aristokratische Art, sich aus allem rauszuhalten. Das ist schon, also sozusagen, wie Johanna mich dargestellt hat, dass ich mir nie zu schade war, wirklich in eine Diskussion einzugreifen. Das ist am V&A gar nicht möglich. Sozusagen, bevor ich den Mund aufmache, werde ich schon wieder zurückgenommen. Es ist, man mischt sich nicht ein, sondern man lässt das andere tun. Das Erste, was wir gemacht haben, ist, wir haben Leute geholt, Kieran Lang hat mit Chipperfield die Biennale in Venedig gemacht. Oliver Dommeisen kommt aus Zürich, hat seit 20 Jahren in England gearbeitet. Corinne Gardner macht Product Design und Louis Chen Digital Design. So, wie geht's weiter? Das ist schwarz auf weiß oder grün auf blau die Situation der Ausstellung, die wir jetzt haben. Das kennt außer Ihnen niemand. Weh, das gibt jemand in der Presse. Es wurde ganz oft gefragt, ja, was ist noch von Ihrem Vorgänger? Es gibt so eine überlappende Situation, da denken Sie gar nicht drüber nach. Sie nehmen einfach das auf, was Ihr Vorgänger gemacht hat, und es wird sofort zum eigenen Thema. Wir haben jetzt gerade einen Riesenerfolg mit Hollywood Costume und wir werden demnächst wieder einen Riesenerfolg haben mit David Bowie oder David Bowie, wie man in England sagt. Und ich weiß nicht, ob es Zufall ist, dass er gerade jetzt diese Platte rausgebracht hat und im März nochmal. Das ist so der Moment, wo man dann doch irgendwie komischerweise seltsam Einfluss ausübt auf das, was passiert. So, die nächste große Ausstellung bei uns ist David Bowie ist, dann das russische Königshaus, Zarenhaus, Contemporary Photography, Pop-Up-Geschichten, Memory Palace, Club to Catwalk, ganz viel Mode, passen Sie mal auf, ob es zu viel Mode ist, eine Ausstellung mit Perlen, gemeinsam mit Katar, eine unglaublich schöne Ausstellung über Chinese Paintings, 2000 Jahre klassische chinesische Malerei. Eine Ausstellung, die seit 1928 nicht mehr in Europa in der Form zu sehen war. Unbeschreiblich schön. M. Green and Truxit, kennen Sie, die zwei wilden Künstler, die gerade München umbauen sollen. Und dann haben wir eine Serie von einem Sponsor aus Saudi-Arabien, der arabische Gegenwartskunst vermitteln möchte. William Kent, dann Design on Italian Fashion, dann ungehörige Objekte, eine extrem schöne Ausstellung, die zeigt, wie in revolutionären und vorrevolutionären Zeiten mit Fantasie Objekte entworfen worden sind, die dann interessanterweise sich in Archiven und Sammlungen wiederfinden. Constable, möglicherweise was zum Thema Engineering und Rolls-Royce, Wedding Dresses und der deutsche Fotograf Horst. Dann beginnen wir 2015 mit Seasons, mit einzelnen Zeiträumen, Indian Season, Edwardians, eine Ausstellung über Luxus, eine Ausstellung über Shoes, Pleasure and Pain genannt. Margaret Cameron war die erste, die im V&A gesammelt worden ist. Unglaublicherweise hat man sofort sozusagen die gerade erfundene Fotografie ins V&A reingeholt, also 1860, 1870, was unglaublich ist. Also sozusagen die ersten Fotografien und sofort waren sie im Museum. In der Times las ich kürzlich einen wunderschönen Artikel von 1870, da schreibt es wirklich, rede von New Media, es würde dieses neue Medium Fotografie geben, das jetzt im South Kensington Museum, wie das Museum damals hieß, ausgestellt würde. Man wüsste noch nicht so richtig, ob sich das durchsetzt, aber es wäre interessant für ein Publikum, dieses zu sehen. Das Dumme sei nur, dass dieses South Kensington Museum so weit außerhalb der Stadt wäre. Kam dann anders, wie Sie wissen. 2016 eröffnen wir ein neues Gebäude. Wir widmen das Jahr dem Thema Zukunft. Eine Ausstellung über Unsterblichkeit. Eine Ausstellung World on a Wire als Fassbinder-Adaption. Und Sandro Botticelli. 2017 geht es um Architektur und Engineering. Das sind nur Platzhalter, aber es geht um die großen Architekten Londons, es geht um Ingenieure, es geht um Automobildesign und es geht um den Umgang Japans, die Wirtschaft mit der Krise. 2018 ist das Jahr von Theater and Performance, die Geschichte der Oper. Es gibt Filmset-Design, eine fantastische Ausstellung. Und jetzt wird es immer dünner. 2019 würden wir sehr gerne was machen mit Paris, London und so weiter. Wir eröffnen im letzten Jahr die neue Furniture Gallery. Es gibt ein großes Conservation Institute im nächsten Jahr. Wir haben die größte Textilsammlung so ziemlich der Welt. Die European Galleries werden in 2 Jahren eröffnet. Die Cast Courts. Und ich glaube, jetzt lassen wir es langsam, weil ich gerne haben möchte, dass wir in die nächste Phase übergehen. Ich würde bloß noch 2 Dinge Ihnen kurz zeigen. Das eine ist, wir haben ein riesengroßes, 60 Mitarbeiter, nichts anderes als Learning and Education. Wir haben ein riesengroßes Research-Programm. Das können Sie sich in deutschen Museen überhaupt nicht vorstellen, dass man sich das leistet. Und was Sie hier sehen, sind Kooperationen wirklich weltweit. Ich weiß nicht, ob Sie dieses Bild unten links schon mal gesehen haben. Das war eine Initiative, die in Mumbai startete. Das ist nicht etwa ein Bankautomat, sondern das war ein Sponsor, der hat Computer aufgestellt, die eben hinter einer Armierung waren, damit sie niemand klauen konnte. Sie glauben gar nicht, was das für einen Lerneffekt hatte für Jugendliche in der Region. Ja, mir wird es etwas zu lang, sonst verlieren wir, glaube ich, so ein bisschen den Faden. Nur noch 2 Dinge zum Abschluss. Das eine ist das Thema Funding. Ich habe es noch nie erlebt, da sage ich mit einem gewissen Stolz meinen Mitarbeitern gegenüber, dass man so effektiv arbeitet im Fundraising. Wir haben die gleiche Situation, wie wir es in Dresden hatten. In Dresden hatte ich 2 Drittel vom Staat und 1 Drittel musste ich frei auftreiben. Dasselbe haben wir in London. Wir finanzieren alle Baumaßnahmen selbst. Im letzten Jahr haben meine Mitarbeiter 32 Millionen akquiriert, nur für diese Baumaßnahmen. International arbeiten wir derzeit in Schottland, in China, in Santiago de Chile und mit dem London Design Festival, sage ich nachher gleich nochmal was dazu. Und was ich Sie bitten möchte, wenn Sie sich für das V&A interessieren, googeln Sie nach und schauen Sie mal nach Future Plan. Future Plan ist ein Projekt, das vor circa 15 Jahren begonnen worden ist, bei dem sich das Museum sozusagen permanent erneuert, indem immer wieder einzelne Stufen nicht nur architektonisch erneuert werden, sondern die Digitalprogramme erneuert werden, die Organisation erneuert wird, der Forschungsbereich erneuert wird. Und das, was Sie hier im Hintergrund sehen, deshalb wollte ich Ihnen das noch zeigen, ist das derzeitige Future Plan Projekt, was sich in London ein wenig auskennt. Das ist die Öffnung hin zur Exhibition Road. Das ist momentan noch geschlossen. Dort stehen noch momentan fürchterliche Baracken drin. Die werden rausgenommen, wir gehen unter die Erde, bauen eine 1200 Quadratmeter große Ausstellungsfläche und öffnen dies. Interessant dabei ist, dass das V&A in 160 Jahren wie eine Sammlung von Stilen ist. Immer was dazugefügt wird, ist Contemporary. Das wird nicht im Stil von Henry Cole oder Aston Webb gebaut werden, sondern das ist Amanda Levitt, die ihre Architektur umsetzt und damit sozusagen eine Marke hinterlässt für den Beginn des 21. Jahrhunderts. Bevor wir hochgehen, meine Sorge hier ist, und ich sage das mit einer gewissen Ironie, aber ich meine es auch ernst, dass wir beim Aushub Bomben, deutsche Bomben finden werden. Und ich kann nicht darauf warten, die Schlagzeile zu lesen, German Director finds German Bomb. Das ist ein Thema, das ich versucht habe, sozusagen mit den Stier bei den Hörnern zu packen. Wer sich für sowas interessiert, ich habe eine Rede gehalten in Edinburgh bei dem Museumsleitertreffen, in dem ich ganz bewusst über den Krieg und die Kriegserfahrung geredet habe, die sozusagen die beiden Länder verbindet. Wenige von uns wissen, dass der Blitzkrieg in London halt nicht ein Blitzkrieg war von ein paar wenigen Stunden, sondern 58 Tage und Nächte gedauert hat und 45.000 Tote gekostet hat. Und sozusagen mit der Erfahrung, die ich in Dresden zum einen habe und zum anderen in London, empfinde ich das schon auch als Aufgabe, darüber zu reden. Und ich glaube, das wird auch sehr gerne angenommen. Wie kam ich nach London? Es hat mich jemand angerufen und hat gefragt, ob ich Interesse hätte, das Victoria and Albert Museum zu übernehmen. Da habe ich gesagt, das ist ein Missverständnis, ich bin Deutscher. Dann haben die gesagt, das macht nichts, die wollen trotzdem mit Ihnen reden. So kam ich hin. Vielen Dank.